Liebe Zuschauer, es ist mir eine große Freude, wirklich eine große Freude, heute mit euch Gottes Wort, Gottes lebendiges und kräftiges Wort öffnen zu dürfen. Mit Gottes Gnade durfte ich schon mehrere Predigten ausarbeiten. Und jedes Mal war es ein großer Segen, eine große Freude für mich. Aber bei kaum einer Ausarbeitung hatte ich solch eine tiefe Freude und solch einen großen Segen wie bei dieser Predigt. Ich konnte es kaum erwarten, diese Predigt endlich halten zu können. Es ist eine sehr einfache Predigt. Ohne tiefgehende Theologie. Aber oft sind es die einfachen Dinge, die unser Herz berühren. Und genau dies wünsche ich auch euch. Bevor wir mit der Predigt beginnen und wir Gottes Wort aufschlagen, möchte ich gerne noch ein kurzes Gebet mit euch sprechen. Lieber himmlischer Vater, hab du Lob und Dank, dass du uns dein Wort gegeben hast, damit wir deinen wunderbaren Charakter, deine unendliche Liebe zu uns Menschen immer mehr erkennen können. Und ich danke dir für den großen Segen, die große Freude, die du mir geschenkt hast bei der Ausarbeitung dieser Predigt. Und diesen reichen Segen, lieber Vater, diese Freude, um diese Freude und Segen bitte ich für jeden Einzelnen, der jetzt zuhört und zuschaut, dass du jedes einzelne Herz berührst durch deinen Heiligen Geist und dass jeder Einzelne deine Liebe noch mehr erkennen kann. Bitte gebrauche du mich als dein Sprachrohr, lass mich dein Knecht sein und ich danke dir dafür. In Jesu Namen. Amen. Ich möchte mit einer Geschichte beginnen, einer persönlichen Geschichte über Freundschaft. Ich war etwa 19 Jahre alt, noch weit weg von Gott und dem Glauben an sein Wort. Mit drei Freunden bin ich in den Sommerurlaub nach Kreta geflogen. Wir hatten ein kleines, günstiges Drei-Sterne-Hotel gebucht, nicht allzu weit weg vom Strand. Und um von diesem kleinen Hotel zum Strand zu kommen, gab es zwei Möglichkeiten. Einmal einen kleinen Weg über Felder mit Dornen und Disteln und einmal einen Weg durch ein wunderschönes Fünf-Sterne-Hotel. Und der Hotelbesitzer dieses großen Hotels hatte dem kleinen Hotel erlaubt, durch sein Hotel zu laufen zum Weg zum Strand. Und natürlich hat sich jeder für diesen schönen Weg entschieden. Auch wir damals. Die Situation hat sich leider geändert, als ein junger, hochmütiger deutscher Tourist die Bühne dort betreten hat, nämlich leider ich. Auf dem Weg zum Strand, durch dieses wunderschöne große Hotel, ist man an einem wunderschönen großen Pool vorbeigekommen. Und dieser Pool war etwas ganz anderes als dieser kleine Pool bei uns in unserem Drei-Sterne-Hotel. Und eines Tages habe ich mir gedacht, so nach ein paar Tagen, dieses Hotel ist so groß, so viele Gäste sind dort, und da wird doch sicherlich keiner merken, wenn ich diesen Pool benutze. Gesagt oder gedacht, getan. Ich bin auf dem Weg zum Strand dann in diesen schönen Pool gegangen. Doch ich bin nicht allein reingegangen, sondern ich habe meinen besten Freund sogar dazu überredet, mit mir reinzugehen. Der wollte eigentlich gar nicht. Aber ich habe ihn überredet. Ich habe gesagt, das wird doch keiner merken. Komm schon. Und er hat es dann auch gemacht. Und so 3-4 Tage ging das gut. Doch am 4. oder 5. Tag habe ich plötzlich bemerkt, wie mehrere Securities den Pool umzingelten. Und was wir nicht gemerkt haben, wir sind all die Tage beobachtet worden. Und als ich dann diese Securities gesehen habe, das war wirklich wie im Film, doppelt so breit wie ich, weißes Hemd, schwarzer Anzug, schwarze Sonnenbrille. Dann wurde uns beiden in diesem Pool mulmig. Und irgendwann haben wir festgestellt, die beobachten uns. Und tatsächlich haben sie den Kreis um uns herum, den Kreis um diesen Pool immer enger gezogen. Und tatsächlich, sie waren wegen uns da. Und einer von denen ist dann zu uns gekommen und hat gesagt, wir sollen aus dem Pool rauskommen. Kein Lächeln auf dem Gesicht, Ernsthaftigkeit. Und mit unseren 18, 19 Jahren, damals viele Hollywood-Filme gesehen, uns haben die Knie schon geschlottert. Was wollen die jetzt von uns? Wir haben uns gefühlt wie in so einem Mafia-Film. Die haben uns dann umzingelt, haben uns zum Hotelbesitzer gebracht, also zu einem Besitzer des 5-Sterne-Hotels. Und der hat dann extra den Besitzer des 3-Sterne-Hotels rufen lassen, dass er sofort kommt. Der ist dann auch gekommen. Und man hat gemerkt, dass der Manager dieses großen Hotels sehr sauer war. Und er hat seine Wut an dem unschuldigen Besitzer dieses 3-Sterne-Hotels ausgelassen und ihn wirklich sehr heftig geschimpft. Und er war so erbost, dass so 2 junge Touristen, wie wir es sind, aus seinem kleinen Hotel es sich erlauben, in seinen großen Pool zu gehen. Und er war so erbost, dass er ab diesem Tag jedem einzelnen Gast aus dem 3-Sterne-Hotel es verboten hat, diesen schönen Weg zum Strand durch das große Hotel zu wählen. Jeder einzelne Gast aus diesem kleinen Hotel musste dann diesen donnigen Weg übers Feld zum Strand gehen. Wegen mir. Und ihr könnt euch sicher vorstellen, wie der Besitzer des kleinen Hotels und auch jeder einzelne Gast darüber begeistert waren. Und es hat sich natürlich rumgesprochen, woran das liegt, dass sie jetzt plötzlich nicht mehr da durch dürfen. Es hat sich rumgesprochen, dass dieser junge, freche deutsche Tourist schuld daran ist. Ich. Ich war in meinem Leben schon öfter im Urlaub. Und mir ist schon öfter Essen an den Tisch serviert worden. Doch noch nie in meinem Leben ist mir das Essen mit so einem hasserfüllten Blick serviert worden. Es war ein kleines Familienhotel und der Hotelmanager hat mitbedient. Und ich habe den Hass in seinen Augen gesehen, als er uns das Essen gebracht hat. Und natürlich haben alle auf uns geschaut. Wir waren zu viert und 2 meiner 3 Freunde, die haben richtig auf mich draufgeschlagen, weil sie mussten ja auch leiden. Und sie haben ja auch die Blicke gesehen. Ich war schon am Boden und mir hat es wirklich leid getan, doch ich konnte nichts mehr ändern. Ich habe mich mehrmals entschuldigt und auch versprochen, ich werde es nicht mehr tun. Aber es hat nichts an der Situation geändert. Und 2 meiner 3 Freunde haben auf mich draufgehaut. Und mir ging es dann noch schlechter. Doch einer meiner 3 Freunde, mein bester Freund, den ich überredet hatte, mit mir in den Pool zu gehen, der hat sich ganz anders verhalten. Er hat sich vor mich gestellt und mich vor ihnen verteidigt, also vor meinen anderen beiden Freunden. Und mir war bewusst, er hat mich nicht verteidigt, weil er mit mir in dem Pool war. Mir war bewusst, er hätte mich auch verteidigt, wenn er nicht drin gewesen wäre. Er hat mich verteidigt, weil er mir ein besserer Freund war. Und dieses Erlebnis hat mich tief beeindruckt. Dieses Erlebnis hat mir gezeigt, wie unterschiedlich Freundschaft sein kann. Dieser eine Freund war und ist Adventist. Und ihn hat Gott gebraucht, um mich näher zu sich zu ziehen. Mehrere Jahre später, erst mit Mitte 20, war ich dann so weit, dieses Buch mit ihm zu öffnen. Und wir haben zusammen die Bibel studiert. Er war ein wesentlicher Faktor, dass ich heute hier stehe. Und es ist wirklich ein Segen, wenn man solch einen Freund hat. Auch wenn ich Gott dankbar bin, dass er mir solch einen guten Freund geschenkt hat, möchte ich euch heute nicht von ihm erzählen. Denn ich habe einen viel besseren Freund noch gefunden. Sein Name ist Jesus Christus. Er allein soll der Mittelpunkt dieser Predigt sein. Und zu seiner Ehre möchte ich meinen Mund auftun. Ein wichtiger Punkt für eine gute Freundschaft ist, dass man sich gut kennt. Sicherlich kennt ihr das auch, dass man bei einem guten Freund oft gar nichts sagen muss und er weiß, was man denkt. Wie gut uns auch jemand kennen mag. Niemand kennt uns so gut wie Jesus. Er hat uns geschaffen. Er kennt uns besser als wir selbst. Er hat sogar die Haare auf unserem Haupt gezählt. In Psalm 139 schreibt David voller Erstaunen: Herr, du erforschest mich und kennest mich. Ich sitze oder stehe auf, so weißt du es. Du verstehst meine Gedanken von ferne. Ich gehe oder liege, so bist du um mich und siehst alle meine Wege. Denn siehe, es ist kein Wort auf meiner Zunge, das du, Herr, nicht schon wüsstest. Das Wunderbare bei Jesus ist, obwohl er all unsere Schwächen und Fehler kennt, wie kein anderer. Er kennt sogar unsere bösesten Gedanken und dunkelsten Geheimnisse. Liebt er uns doch wie kein anderer und möchte unser Freund sein. Unser bester Freund. Und umso mehr wir ihn kennenlernen, umso mehr werden wir ihn auch lieben. In Johannes 17, Vers 3 heißt es sogar, dass darin das ewige Leben besteht, dass wir Gott den Vater und seinen Sohn Jesus Christus erkennen. Wie lerne ich Jesus denn kennen? Was gleichbedeutend damit ist, dass wir den Vater kennenlernen. Ganz einfach, wie in einer Liebesbeziehung zwischen Mann und Frau, indem ich Zeit mit ihm verbringe. Vor allem durch das Studium seines Wortes und das Gebet. Eine gute Freundschaft kann nur entstehen und kann dann auch nur Bestand haben, wenn wir miteinander Zeit verbringen. Wie viel Zeit hat Jesus für uns? Wie viel Zeit hat er für dich? Er hat immer Zeit. 24 Stunden, 7 Tage die Woche. Es gibt keine einzige Sekunde in unserem Leben, in der Jesus, wenn wir mit einem offenen Herzen zu ihm kommen, uns sagt: Tut mir leid, aber ich habe jetzt keine Zeit für dich. Melde dich bitte später nochmal. Ich muss diesen Satz leider öfter sagen, auch bei guten Freunden. Jesus hat uns versprochen, dass er niemanden hinausstößt, der zu ihm kommt. Und Jesus hält sein Versprechen. Wir dürfen ganz ehrlich zu ihm sein. Wir können unsere innersten Gefühle und Gedanken mit ihm teilen. Er kennt sie ja sowieso. Und es ist nicht so, dass Jesus sich denkt: Na gut, wenn du schon zu mir kommst, dann nehme ich mir eben Zeit für dich. Nein. Er denkt sich vielmehr: Wann meldest du dich wieder? Ich warte auf dich. Voller Sehnsucht und Liebe ruft Jesus jedem Menschen zu: Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Es ist sein inniglichster Herzenswunsch, uns zu segnen. Aus Liebe. Ein weiterer Punkt, den ich bei Jesus so sehr liebe: Wir dürfen ihm nicht nur all unsere Sorgen sagen im Gebet, sondern was dürfen wir mit unseren Sorgen tun? 1. Petrus, Kapitel 5, Vers 7. Alle eure Sorge werft auf ihn, auf Jesus. Denn er sorgt für euch. Und schaut euch diesen Text mal genau an. Hier steht nicht: Wir dürfen unsere Sorgen ganz schüchtern zu ihm bringen. Einmal im Monat. Nein. Alle eure Sorge werft auf ihn. Was geht denn schneller? Werfen oder hintragen? Natürlich, werfen geht viel schneller. Damit möchte Gott uns etwas Wichtiges sagen. Gib deine Sorgen gleich an Jesus. Warte nicht, bis sie noch größer werden. Gib sie ihm gleich. Wenn ich meine Sorgen auf Jesus geworfen habe, wo sind sie denn dann? Bei ihm. Sie sind bei ihm. Unsere Sorgen sind dann seine Sorgen. Ich habe früher mehrere Jahre Handball und Basketball gespielt. Mit meiner Größe war es naheliegend. Und mit Werfen kenne ich mich daher also ganz gut aus. Und es kam beim Handball und Basketball immer wieder vor, dass Mitspieler den Ball, den man ihnen zugeworfen hat, nicht gefangen haben. Entweder weil der Ball schlecht geworfen war oder einfach schlecht gefangen wurde. Oder weil der Mitspieler sogar unvorbereitet auf diesen Wurf war. Bei Jesus ist dies aber nicht so. Wenn wir unsere Sorgen auf ihn werfen, dann treffen wir ihn nicht am Hinterkopf, weil er damit nicht gerechnet hat. Ganz im Gegenteil. Er steht schon mit offenen Armen da und wartet nur darauf, unsere Sorgen endlich fangen zu dürfen. Er ruft uns zu, gib mir bitte deine Sorgen, wirf sie auf mich. Ich kümmere mich so gerne darum. Und wenn du auch schlecht werfen kannst, solange dein Wurf im Gebet von Herzen kommt, geht dieser Wurf garantiert nicht daneben. Könnt ihr dies mit eurem irdischen Freund auch tun? Reagiert er auch so wie Jesus? Bitte gib mir noch mehr von deinen Sorgen. Ich kümmere mich so gerne darum. Also ich kenne so einen Menschen nicht auf dieser Erde. Und das Schöne bei Jesus ist, wir geben unsere Sorgen nicht irgendjemandem, sondern wir geben sie dem allmächtigen und allwissenden Schöpfer des Universums. Er will uns nicht nur helfen, sondern er kann es auch. Er kennt für jedes Problem auch die passende Lösung. Auch wenn jeder Einzelne der fast 8 Milliarden Menschen auf unserem Planeten zu Jesus im Gebet kommen würde, mit all seinen Sorgen, freut er sich über jeden Einzelnen. Und er behandelt dich so, als ob es niemand anderen im ganzen Universum geben würde, dem er seine Zeit, seine Liebe und seine Fürsorge schenken könnte. Wie oft denkt dein bester irdischer Freund an dich? Wie oft er es auch tun mag, er kommt nicht an Jesus heran. In Psalm 139, Verse 17 und 18, dort lesen wir: Wie überwältigend sind deine Gedanken für mich, o Gott. Es sind so unfassbar viele. Sie sind zahlreicher als der Sand am Meer. Wollte ich sie alle zählen, ich käme nie zum Ende. Was sind das für unzählige Gedanken, die sich Jesus über uns macht? Die Antwort finden wir in Jeremia, in Kapitel 29, Vers 11. Dort heißt es: Denn ich weiß wohl, und hier spricht Gott, was ich für Gedanken über euch habe, spricht der Herr. Gedanken des Friedens und nicht des Leides. Dass ich euch gebe Zukunft und Hoffnung. Jesus denkt ständig daran, wie er uns Gutes tun kann. Er möchte uns Hoffnung und eine wunderbare Zukunft schenken. Sein höchstes Ziel ist eine gemeinsame Zukunft mit uns in einem ewigen Reich der Herrlichkeit. Die Wohnungen dafür hat er schon vorbereitet. Wer von uns wünscht sich nicht auch einen Freund, der einen wie ein großer Bruder behütet und beschützt? Genau solch einen Freund haben wir mit Jesus. Er ist wie eine uneinnehmbare Burg, in der wir sicheren Schutz finden. Weil David Jesus kannte und ihn als besten Freund hatte, konnte er voller Gewissheit und voller Vertrauen in dem berühmten Psalm 23 sagen: Und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück. Denn du bist bei mir. Dein Stecken und Stab trösten mich. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Auch Paulus hatte Jesus als besten Freund. Und auch er konnte voller Zuversicht sagen: Ist Gott für uns? Wer kann wider uns sein? Römer 8, 31. Lasst uns mal zusammen das Buch Hiob aufschlagen. Dort finden wir in Kapitel 1 einen sehr passenden Text. Hiob, Kapitel 1 und dort Vers 9. Dort heißt es: Der Satan antwortete dem Herrn und sprach: Meinst du, dass Hiob Gott umsonst fürchtet? Vers 10 noch. Hast du doch ihn, sein Haus und alles, was er hat, ringsumher beschützt? Jetzt, von wo wusste Satan denn eigentlich, dass Gott alles, was Hiob hatte, beschützte? Weil er Hiob Böses tun wollte. Hiob war zu dieser Zeit der frommste und gottesfürchtigste Mann auf Erden. Das lesen wir einen Vers davor in Vers 8. Niemanden hat Satan zu dieser Zeit auf Erden so sehr gehasst wie Hiob. Niemanden wollte Satan so gerne Schaden zufügen wie Hiob und ihn vernichten. Doch was ich so schön finde, trotz all dieses Hasses der Finsternis: Wie viel konnte Satan mit all seinen Mächten der Finsternis tun? Wie viel konnte er tun? Nichts. Absolut nichts. Weil Hiob sein Leben voll und ganz in Gottes Hände gelegt hat. Ist Gott für uns? Wer kann wider uns sein? Ich denke, wir wissen natürlich, wie die Geschichte weitergeht mit Hiob. Gott hat es schließlich zum Zeugnis für das ganze Weltall zugelassen, dass Satan bis zu einer gewissen Grenze, über die er aber nicht hinaus konnte, Hiob Schaden zufügt. Und Gott sei gelobt, dürfen wir in seinem Wort auch lesen, wie die Geschichte ausgeht. Und dass alles zum Besten diente. Satans böse Anschuldigungen Gott gegenüber wurden als falsch entlarvt. Und Hiob, ohne alles zu verstehen, lobte schließlich Gott für dessen Gerechtigkeit und ist ihm nach dem Leid noch viel näher als zuvor. Einen wichtigen Punkt möchte ich hier festhalten. Auch wenn Jesus uns beschützt, wie ein großer, starker Bruder, gehört Leid auch im Leben eines wahrhaft Gläubigen dazu. Aber nicht, weil Jesus uns nicht davor behüten kann oder will, sondern weil es mitunter notwendig ist. Warum? Aufgrund unseres verstockten Herzens. Damit Jesus uns bei sich haben kann in Ewigkeit, müssen wir wie ein Diamant geschliffen werden. Und dieses Schleifen kann manchmal wehtun. Manchmal sogar sehr wehtun. Doch Jesus hat uns versprochen, dass jegliches Leid unter seiner Führung uns zum Besten dienen wird. In der Regel sind wir für das meiste Leid in unserem Leben selber verantwortlich. Weil wir dem, der nur das Beste für uns möchte, nicht folgen. Weil wir nicht auf seine Stimme hören. Doch egal, warum wir leiden, Jesus leidet mit uns und ist uns ganz speziell im Leid auch ganz besonders nahe. Auch wenn wir es nicht merken. In Gottes Wort heißt es in Psalm 34, Vers 19: Der Herr ist nahe denen, die zerbrochenen Herzens sind, und hilft denen, die ein zerschlagenes Gemüt haben. Wie viel Leid wir auch immer erleben mögen, wenn wir an Jesus festhalten, wird das eines Tages uns vorkommen wie nichts, wenn wir mit ihm die Ewigkeit verbringen können, wenn wir ihn von Angesicht zu Angesicht schauen können. Paulus, der als großer Missionar viel gelitten hat, wirklich viel gelitten hat, konnte aber voller Zuversicht sagen, denn ich bin überzeugt, also nicht ich glaube oder vielleicht, ich bin überzeugt, dass dieser Zeit Leiden nicht ins Gewicht fallen gegenüber der Herrlichkeit, die an uns offenbart werden soll. Ihr Lieben, lasst uns im Leid nicht den großen Fehler machen, Jesu Hand loszulassen. Auch wenn ihr nicht verstehen könnt, warum dies alles passiert. Auch wenn wir das Gefühl haben, Jesus hat uns verlassen. Sondern lasst uns dann noch fester an ihn klammern, dessen Liebe zu uns niemals aufhört. Und wenn wir dies tun, dann wird er uns auch hindurchtragen durch dieses Leid. Jesus hat uns nicht vergessen im Leid. Ich möchte euch neben Hiob noch ein zweites lehrreiches Beispiel geben. In Matthäus 14 finden wir eine sehr bekannte Geschichte. Und da möchte ich ein paar Verse mit euch lesen. Verse 22 bis 24. Und alsbald trieb Jesus seine Jünger, in das Boot zu steigen und vor ihm hinüberzufahren, bis er das Volk gehen ließe. Und als er das Volk hatte gehen lassen, stieg er allein auf einen Berg, um zu beten. Und am Abend war er dort allein. Und das Boot war schon weit vom Land entfernt und kam in Not durch die Wellen. Denn der Wind stand ihm entgegen. Als die Jünger Jesu, seine Freunde, in der Dunkelheit der Nacht allein auf dem See waren, kam plötzlich ein unerwarteter, heftiger Sturm auf. Und obwohl unter den Jüngern erfahrene Fischer waren, kamen sie nicht gegen den Sturm an. Ich möchte euch einen kleinen Abschnitt aus dem wunderbaren Buch des Leben Jesu vorlesen, zu dieser Geschichte. Ein heftiges Unwetter war heraufgezogen und fand die Jünger gänzlich unvorbereitet. Es brach unvermutet los nach einem herrlichen Tag. Als der Sturm sich plötzlich erhob, fürchteten sie sich, die Jünger. Jeder von ihnen arbeitete mit aller Kraft, um das Boot vor dem Sinken zu bewahren. Von Bethsaida bis zu dem Ort, an dem sie Jesus erwarteten, war es nicht weit. Bei günstigem Wetter brauchten sie zur Überfahrt nur einige Stunden. Jetzt aber wurden die Jünger immer weiter von ihrem Ziel abgetrieben. Sie arbeiteten bis zur vierten Nachtwache an den Rudern. Dann gaben sich die erschöpften Männer verloren. In Sturm und Dunkelheit hatte der See ihnen ihre Hilflosigkeit gezeigt. Und sie sehnten sich nach der Gegenwart ihres Meisters. Wo war Jesus? Wo war ihr Freund? Jetzt, wo sie ihn so dringend brauchten, jetzt in ihrem Leid, wo war er? Wo war ihr Retter in der Not? Ich möchte dieses Zitat noch weiterlesen. Und das, was jetzt kommt, finde ich so wunderschön. Jesus hatte sie nicht vergessen. Der Wächter am Ufer, also er, sah die furchterfüllten Männer mit dem Sturm kämpfen. Nicht einen Augenblick, nicht einen Augenblick verlor er seine Jünger aus den Augen, sondern er verfolgte mit großer Aufmerksamkeit das vom Sturm umhergeworfene Boot mit seiner wertvollen Last. Denn diese Männer sollten das Licht der Welt sein. Besorgt, wie eine Mutter über ihre Kinder, wachte der Heiland über seine Jünger. Als die Jünger in ihrer Not aufrichtig um Hilfe flehten, kam Jesus auf dem Wasser zu ihnen und rettete sie. Was für ein wunderbarer Freund. Auch jeder einzelne von uns ist überaus kostbar und wertvoll in Jesu Augen. Wie die Jünger damals. Wenn es in unserem Leben auch heftige, unerwartete Stürme geben wird, Jesus lässt uns keine Sekunde aus den Augen. Er vergisst uns nicht. Niemals. Er hört unsere Hilfeschreie und kommt auch uns zu Hilfe. Denn er hat versprochen in seinem Wort: Rufe mich an in der Not, so will ich dich erretten. Psalm 50, Vers 15. Manchmal greift Jesus jedoch erst in letzter Minute ein, damit unser Glaube für die Zukunft gestärkt wird. Aber niemals, niemals lässt er uns im Stich. Jesus hat so viele weitere wunderbare Charakterzüge, dass ich noch sehr lange hier stehen könnte und zu seiner Ehre predigen könnte. Er lügt uns niemals an oder übertreibt. Er spricht nicht nur die Wahrheit, sondern er ist die Wahrheit in Person. Er ist von Herzen sanftmütig und demütig. Er hat sehr viel Geduld und ist überaus barmherzig und gnädig. Er ist kein bisschen launisch oder hat mal einen schlechten Tag. Er ist der gleiche gestern, heute und in Ewigkeit. Und jetzt möchte ich einen wichtigen Punkt euch mitteilen, den ich von ganzem Herzen glaube. Es gab noch nie eine Sekunde im gesamten Universum, in der Jesus nicht durch und durch gut, durch und durch gerecht und durch Liebe war. Es gab noch nie eine Sekunde und es wird auch niemals eine geben. Und es kommt der Zeitpunkt, und darauf freue ich mich, wo Gott den Schleier für jeden einzelnen Menschen lüften wird und alle mit seinen Augen die Wahrheit erkennen werden. Und dann sagt die Bibel, dann werden sich alle Knie, inklusive der Knie Satans, beugen und bekennen, dass Jesus, dass Gott keinen einzigen Fehler gemacht hat und wahrhaftig gut und gerecht ist. Jesus, der gute Hirte und bestmögliche Freund, führt uns so, wie wir es auch tun würden, wenn wir mit seinen Augen sehen könnten. Ich habe diese Predigt mit einer Geschichte begonnen. Und ich möchte sie auch mit einer Geschichte beenden. Und ich bitte euch, versetzt euch in diese Geschichte hinein. Zwei gute Freunde sind am Ende ihres Urlaubs in Asien, kurz vorm Einchecken auf ihrem Rückflug nach Hause. Wie gewohnt legen sie ihre Koffer aufs Band, die dann kontrolliert werden. Und sie denken sich überhaupt nichts dabei. Und als dann ihre Koffer drankamen, wunderten sie sich, dass die Beamten am Flughafen plötzlich unruhig wurden. Sie konnten sich gar nicht erklären, was los ist. Sie haben sie dann rausgeholt aus der Schlange, zur Seite genommen und ihnen gesagt, dass sie diesen einen Koffer bitte aufmachen sollen. Sie haben sich gedacht, okay, machen wir den Koffer auf, wird ja nichts passieren. Aber leider, zu ihrem großen Erschrecken, wurde in einem der beiden Koffer etwas gefunden. Drogen. Eine große Menge Drogen. Sie haben leider nicht bemerkt, dass in einem unachtsamen Moment in ihren Koffer diese Drogen hineingeschmuggelt wurden. Sie beteuern ihre Unschuld. Doch die Beamten glauben ihnen nicht. Nach langer Diskussion darf einer der beiden Freunde, der mit dem Koffer ohne Drogen, denn die Drogen waren nur in einem, dieser eine Freund durfte nach Hause fliegen. Der andere Freund wurde festgenommen und muss vor Gericht. Obwohl der festgenommene Freund immer wieder seine Unschuld beteuert, wird er in dem Gerichtsprozess leider zum Tode verurteilt. In diesem Land wird gegen Drogenbesitz und vor allem Drogenhandel strikt vorgegangen. Da das Gericht auch den anderen Freund für schuldig hält, aber nicht mehr an ihn rankommt, macht das Gericht ein ungewöhnliches Angebot. Die Todesstrafe wird in eine Gefängnisstrafe von 20 Jahren umgewandelt, wenn sein Freund zurück nach Asien kommt, sich den Behörden stellt und ebenfalls 20 Jahre ins Gefängnis geht. Was würdest du als dieser Freund in der Freiheit tun? Ich möchte ehrlich zu euch sein. Ich weiß nicht, ob ich meine Frau, meine Familie und alles andere verlassen und 20 Jahre ins Gefängnis gehen würde, um mich dort auch noch schlecht behandeln zu lassen. Ich würde sicherlich sehr viel für meinen Freund beten und alles tun, was ich tun kann. Aber ob ich wirklich diesen Schritt gehen würde, ich hoffe es für ihn. aber ich würde meine Hand nicht dafür ins Feuer legen. Ich möchte diese Geschichte, die ich einmal gehört habe, noch ein wenig verändern. Stellt euch nun einmal vor, euer Freund im Gefängnis ist gar nicht unschuldig, sondern tatsächlich schuldig. Er hat dies mit vollem Bewusstsein und auch mit Kenntnis der drohenden Strafe getan. Ihr selbst habt aber überhaupt nichts damit zu tun. Ihr selbst seid vollkommen unschuldig. Ihr habt nichts gemacht. Wie wäre jetzt eure Antwort? Nun bin ich mir ziemlich sicher, dass ich es nicht tun würde. Nehmen wir aber mal an, dass der unschuldige Freund in der Freiheit dies tatsächlich für seinen schuldigen Freund im Gefängnis tun würde. Was glaubt ihr, wie dieser schuldige Freund danach zu seinem unschuldigen Freund stehen würde? Ich bin mir sicher, er wäre ihm sein ganzes Leben unendlich dankbar. Ich möchte in dieser Geschichte noch einen letzten Schritt weitergehen. Stellt euch nun vor, dass derjenige im Gefängnis euch gar nicht leiden kann. Ihr seid ihm egal. Er versucht sogar, seine Schuld in eure Schuhe zu schieben. Und das Angebot des Gerichtes ist nicht, dass ihr beide 20 Jahre ins Gefängnis geht, sondern dass du als vollkommen Unschuldiger anstelle von ihm die Todesstrafe auf dich nimmst. Und er darf in die Freiheit. Hier wäre die Grenze sehr weit überschritten. Unvorstellbar, dass irgendjemand dies dann noch tun würde. Ihr Lieben, es gibt jemanden. Gott sei gelobt. Es gibt jemanden, der genau das getan hat. Jesus Christus. Jeder von uns ist der Schuldige im Gefängnis. Ob mehr oder weniger Sünden, spielt keine Rolle. Wir alle sind zu Recht schuldig gesprochen und zum Tode verurteilt. Doch Jesus hat für uns den Himmel, das Paradies verlassen. Er kam als unser unschuldiger Freund auf diese sündige Erde. Er kam quasi ins Gefängnis und wurde über 30 Jahre von Satan bis aufs Äußerste angegangen. Er lebte in Armut, wurde geschlagen, bespuckt, verleumdet und verraten. Er musste in diesem Gefängnis viel leiden. Und schließlich wurde er als Unschuldiger für uns Schuldige hingerichtet. Jesus hätte jederzeit aussteigen können. Er hätte jederzeit sein angebotenes Opfer zurückziehen können. Sogar noch am Kreuz. Doch aus unendlicher Liebe hat er den bitteren Kelch bis zum letzten Tropfen ausgetrunken. Es waren nicht die Nägel, die ihn am Kreuz hielten. Es war seine Liebe zu dir und zu mir. Seine Liebe für jeden Einzelnen von uns ist stärker als der Tod. Als ich dies erkannt habe, konnte ich nicht mehr weiterleben wie zuvor. Wie bei dem Freund im Gefängnis. Ich konnte nicht mehr weiterleben wie zuvor. Die Erkenntnis der Liebe Jesu, die alle andere Erkenntnis bei weitem übersteigt, hat mein Leben verändert. Wo findest du solch einen Freund? Nur in Jesus. Der Schöpfer des ganzen Universums möchte unser Freund sein. Wir müssen ihn dazu nicht anbetteln, sondern er wartet nur darauf. Jesus fragt uns voller Sehnsucht: Darf ich dein Freund sein? Darf ich dich segnen und dir nur Gutes tun? Darf ich? Bitte. Zu Jesu Ehre darf ich bekennen. Vor mehreren Jahren habe ich mich verliebt in ihn. Und meine Liebe zu ihm ist mit den Jahren gewachsen. Und ich wünsche mir, ihm noch näher zu kommen. Näher und näher an sein Herz. Jesus hat mir eine wunderbare Frau geschenkt. Ich bin heute noch dankbar dafür und liebe sie. Doch sie ist nicht meine Nummer eins, sondern Jesus, mein bester Freund, mein Herr und mein Gott. Und bei ihr ist es genau das Gleiche. Und das macht unsere Ehe umso schöner. Je näher wir Jesus kommen, umso näher kommen wir auch einander. Jesus wird bald wiederkommen. Und ich sehne mich danach, ihn von Angesicht zu schauen und ihn zu loben und zu preisen in Ewigkeit. Er kommt bald. Und er möchte auch dich nach Hause holen, wenn du es noch nicht getan hast. Willst du seine Freundschaft nicht annehmen und ihm folgen? Ein wichtiger Punkt am Schluss noch. Diese Freundschaft mit Jesus wird aber nicht funktionieren mit einer Freundschaft mit der Sünde. Beides passt nicht zusammen. In Johannes 15, Vers 14 sagt Jesus: Ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch gebiete. Und wenn auch du diesen Wunsch hast, dass Jesus dein Freund ist, dein bester Freund, wenn auch du ihm folgen möchtest und ihm immer näher kommen möchtest, seine Liebe immer mehr erkennen möchtest, dann möchte ich dich einladen, zum Schluss mit mir noch ein Gebet zu sprechen. Lieber Heiland, lieber Herr Jesus Christus, es ist solch eine Freude, über deine Liebe zu sprechen. Es ist solch ein Segen, deine Liebe immer mehr zu erkennen. In Ewigkeit, Herr Jesus, werden die Erlösten staunen, was du aufgegeben hast für sie. Was für ein Risiko du eingegangen bist hier auf Erden. Eine einzige Sünde und der Erlösungsplan wäre gescheitert. Eine einzige Sünde von dir, Herr Jesus. Und du hättest kein Anrecht mehr auf den Himmel gehabt. all dieses Risiko bist du für jeden Einzelnen von uns eingegangen. Du bist ins Gefängnis gekommen, um uns zu befreien, um die Strafe für uns zu bezahlen, damit wir in die Freiheit können, damit wir ewiges Leben haben können, bei dir in Ewigkeit. Und Herr Jesus, ich bitte dich für jeden Einzelnen von uns, dass wir dir wirklich unser Herz voll und ganz geben. Die Zeichen der Zeit werden immer deutlicher. Du wirst bald kommen. Und dort, wo wir schlafen, bitte wecke du uns auf, dass wir ernst machen mit dir und dass wir an deiner Hand gehen zum ewigen Leben und ein helles Licht in dieser dunklen Welt sein können. Hab Lob und Dank für deine unermessliche Gnade und Liebe und dass wir dich nicht anbetteln müssen, dass du unser Freund bist, sondern dass du dir nichts sehnlicher wünschst, als unser bester Freund zu sein. Und dass es auch nichts Besseres auf dieser Welt gibt, als dich als unseren besten Freund zu haben. Gelobt seist du in Ewigkeit. In deinem Namen, Herr Jesus. Amen. Gottes Segen euch.